liebe verehrte Hörer, vielleicht dürfen wir zum Thema Ökumene und Friede nochmals auf ein heißes Eisen, auf ein vorbelastetes Stichwort zugehen, im Vertrauen nach beiden Seiten, dass nicht taktische Manöver auf der einen Seite gewittert und andererseits unbedachte und unverantwortbare Überschritte befürchtet werden müssen. Die folgenden Überlegungen kommen aus der Bereitschaft zum Helfen, um die Brücke hinüber weiterzuführen. Dieses belastete Wort lautet die allein selig machende Kirche. An dieses Stichwort knüpfen sich eine Reihe weiterer komplex geladener Vorstellungen, und wir tun gut, sie einmal offen anzugehen. Da ist einmal das Faktum der sogenannten konfessionsverschiedenen Ehen. Schon die unbefriedigenden Formulierungen, angefangen von Mischehe unter anderem, zeigen, wie unbesorgt beiderseits und gemeinsam dieser Bereich wirklich liegt. In der Praxis erscheinen die sogenannten gemischten Ehen für die jeweiligen Seelsorger je nachdem als der Pfahl im Fleisch und der Dorn im Auge, als permanente Reizfläche zur Revision und Rückeroberung sogenannter verlorener Gebiete. So ungefähr, wie wir auf den eingefassten Deutschlandkarten in unseren D-Zügen die Ostgebiete unter dem Titel vorfinden, unter russischer wie unter polnischer Verwaltung. Ich habe mir schon oft gedacht, wenn zum Beispiel anlässlich des Auschwitz-Prozesses polnische Zeugen mit solchen D-Zügen fahren und gelegentlich sich solche Landkarten besehen, dann müssen sie doch in ihren Zwangsvorstellungen, wie wir immer offiziell meinen, dass Deutschland Revisionsabsichten habe, bestärkt werden. Das Gleiche müssen doch die italienischen Gastarbeiter denken, die vom Brenner nach Innsbruck herausfahren und die Kalkinschriften lesen. Südtirol muss wieder deutsch werden. Ähnlich mag es wohl den Seelsorgern auf beiden Seiten gehen, wenn ihnen wieder die Verlustanzeige durch eine sogenannte gemischte Ehe auf den Tisch fliegt. Letzthin schrieb mir eines meiner sogenannten gemischten Paare. Sie fühlten sich durch diese Überbetonung des Kreuzes in den Mischehen einfach verletzt. Sie wären nämlich sehr glücklich in ihrer jungen Liebe. Und wieso sie ein Unglück seien, könnten sie gar nicht einsehen. Ich konnte zunächst auch gar nichts dagegen sagen. Man sieht daran, wie umsichtig wir bei der Handhabung des traditionellen Vokabulars zwischen den Bekenntnissen noch sein müssten. Einer meiner evangelischen Pfarrerfreunde blätterte einmal in meinem Beisein das Telefonbuch und wies mich mit dem Finger auf die anstößige Stelle. Richtig, da war es eingedruckt. Katholische Konvertitenseelsorge. Wiederum konnte ich ihm auf seine Entgegnung nicht mal viel erwidern. Und wenn wir eindrucken würden, evangelische Konvertitenseelsorge, verlass dich darauf. Ich könnte eine ganze Serie aufführen. Und nicht einmal, wie du vielleicht meinst, die sogenannten Abständigen, mit denen ich doch keinen Staat machen könne. Das sind alles nämlich redliche Suche, die sich, so meinte er, in eurem Formalismus nicht mehr zurechtfinden, die sich auf den Steinböden eurer Kirche bildlich gesprochen die Füße kalt gestanden und ihre Erkältung nicht mehr loswerden. Es ist tröstlich und heilsam, wenn man noch so einen evangelischen Pfarrerfreund besitzt, mit dem man brüderlich und offen so reden kann. Sicher ist eines für beide Seiten, dass die Ausfälle auf der einen Seite nicht als Zuwachs auf der anderen Seite mit Triumph umgebucht werden kann. Leere Kirchenbänke auf der einen Seite müssen als Kreuz der Seelsorge gemeinsam getragen werden. Wir müssen uns von allen Seiten her Gedanken machen und die Erfahrungen austauschen, warum so viele beiderseits abwandern, richtig auswandern. Wir können im römisch-katholischen Raum nur Gott dankbar sein, wenn wir eine blühende, aktive evangelische Gemeinde zum Partner haben. Wir müssen neidlos ihren Aufstieg freudig mitvollziehen. Vielleicht ist auch der ökumenische Sinn der Weltgebetsoktav nicht eindeutig genug herausgekommen. Manche dachten wohl, es handle sich um ein geistliches Trommelfeuer auf lange Sicht, um die Widerstandsnester und Forts zur Übergabe weich zu schießen. Manche hatten sich auch so etwas beim Konzilsbeginn gedacht und waren enttäuscht, von einer innerkirchlichen Reform zu hören, als ob wir uns zu reformieren hätten. Diese einen auch offen zur Schau getragenen Meinung entspricht genau die peinliche Reserve auf der anderen Seite, das angsthafte Misstrauen, das sich sonst gar nicht erklären ließe. Immer wieder rücken beste evangelische Freunde nach langen Anläufen mit ihrem Kernproblem und Kummer heraus. Sag, willst du uns nicht doch letzten Endes katholisch machen? Du musst doch eigentlich dies wollen, sonst bist du doch nicht richtig katholisch. Dieser Angstkomplex ist derart tief eingewurzelt, dass es lange geduldiger Zusammenarbeit bedürfen wird, bis aller Zweifel sich gelöst und bis die Brüder aller Tischkanten uns dies abnehmen, dass wir nicht über sie herrschen wollen. Es bleibt die uralte Formel um den ägyptischen Josef, der seine Brüder suchen wollte, diese aber nicht wollten, dass dieser über sie herrsche. Vielleicht würde es allseits helfen, wenn sich mehr und mehr die Meinung durchsetzen könnte, dass wir allesamt Kirche unterwegs sind, quer durch die Wüste, wie eine Karawane, dass wir also alle aufbrechen müssen aus liebgewordenen Gedankengängen und Gewohnheiten im Sinn jenes Leitmotivs in den Karmetten, Jerusalem, bekehre dich nicht zu diesem oder jenem Tempel oder Bekenntnis, sondern zu deinem Herrn und Gott. In diesem Sinn, liebe Zuhörer, müssen wir alle konvertieren auf den einen gemeinsamen Herrn. Ich weiß, es klingt vielleicht missverständlich, trotzdem müssen wir es unter Wahrheit und Liebe zu den getrennten Brüdern sagen. Die Frage der Einigung der Christenheit ist nicht die Frage einer Konversion im üblichen Sinn, sondern das Erwachen der Liebe zu dem einen Herrn und Meister, den wir gemeinsam bekennen. Das ist die einzige legitime Kontroversfrage, wenn man dies so sagen dürfte. Man denkt bei diesen anwandernden Karawanengruppen an die Sternfahrtbilder der Studentenwallfahrt nach Chartres, wo ein Dutzend Studentengruppen sich mit einem Mal abzeichnen, sei es aus dem Walddickicht, sei es aus wogenden Kornfeldern. Mag sein, dass der eine oder andere unterwegs auf eine andere Gruppe umsteigt. Wesentlich bleibt, dass alle Karawanen unterwegs bleiben und den Kurs auf das gemeinsame Ziel halten. Darf dies all denen zum Trost gesagt sein, die in Gewissensnot sich befinden, ob der Brüder, die sich, wie sie meinen, im Irrtum befinden. Das Wort nämlich dessen, der unser aller Frieden ist. Ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Schafstall sind. Auch sie muss ich führen, und sie werden meine Stimme hören, und dann wird ein Hirt und eine Herde sein. So kann auf diese Sorge um die anderen außerhalb des Schafstalls nur die Antwort kommen. Wenn unser Herz uns anklagt, so bringen wir unser Herz zum Frieden darin, dass wir wissen, Gott ist größer als unser Herz und weiß alles. Er allein übersieht das unüberschaubare Feld dieser Welt und Wüste und ob auf ungezählten Anfahrtsstraßen Menschen ihren Weg zur Wahrheit und Liebe suchen. Er allein kann über sie alle sagen, dies sind meine anderen Schafe, die ich von Ferne führe. Aus diesem Grund wäre es wohl anzuraten, mit dem Wort vom Licht zur Erleuchtung der Heiden gleichfalls sparsam umzugehen. Auch mit dem Angebot dieses Lichtes, das eben doch zeitgeschichtlich bedingt geprägt und begrenzt bleibt. Menschen, die sich im Vorfeld der Kirche angesiedelt, die von Ferne sehnsüchtig auf die kommende Lichterstadt schauen, haben lichtempfindliche Augen, wenn ihnen das Lumen Christi, die volle Wahrheit, wie es immer heißt, grell und prall darauf fällt. Ihre Augen sind noch die Dämmerung vom Morgengrauen gewöhnt. Es wäre nicht gut, sie mit den Herrlichkeiten der göttlichen Gnade so zu überfluten. Sie kämen sonst mit dem seltsamen Phänomen schlecht zu Rande, dass Getaufte so wenig menschliche Qualitäten öfters entfalten, umgekehrt solche, die sie nicht mehr Christen nennen, vollgültige Menschen sind. Die Anliege an unseren Vorfeldern, wenn man diese Suchergruppe einmal so nennen darf, kommen darum auch so schlecht mit unserer innerkirchlichen Sprache zu Rande, auch mit den Verhaltensweisen am Altar zurecht. Sie empfinden einfach diese Welt als esoterisch, so als eine Art Geheimlehre für Eingeweihte. Die Mutter des Herrn hat bei ihrer einmaligen Begegnung mit den Magiern, die offensichtlich für Israel Heiden waren, eine Modellleistung innerer Freiheit und Offenheit entwickelt, wenn wir nur die kultischen Hemmungen des Apostels Petrus daneben halten, als er zum ersten Mal auf Heidenkontakte in Joppe angesprochen wurde. Auch im Verhalten gegenüber dem Hauptmann von Kapharnaum finden wir solche ökumenische Überschritte. Einmal von angesehenen Juden, die den Rabbi von Nazareth, Israelit wie sie, praktisch doch dazu überreden, sich mit dem römischen heidnischen Hauptmann einzulassen. Und der Meister geht darauf ein, ohne die Übertretung anzumahnen. Er wäre auch bereit gewesen, ins Haus des Heiden zu kommen. Sind damit alle Schwierigkeiten und alle Härtefälle im ökumenischen Alltag aufgehoben? Keineswegs. Es ist nur die Frage, ob wir sie redlich uns gegenseitig abnehmen, das heißt, ob wir in unseren entsprechenden Gewissenspositionen wechselseitig uns ernst nehmen, ob wir uns gemeinsam unter Gottes Wort stellen oder Gottes Wort wieder die Brüder anwenden oder über das Wort wie über die Brüder vorverfügen. Wahrscheinlich bleiben wir beiderseits immer einander etwas schuldig. Es gibt keine Rechte zu ganz gleichen Anteilen. So werden wir, Gott sei es geklagt und den Brüdern redlich einbekannt, immer einander Weh und Unrecht tun. So können wir nur auf ihn hoffen, der diesen Frieden schafft und der Friede ist, und seinen Tag sehnsüchtig erwarten, wo nur eines gelten wird, ob wir ihn richtig geliebt haben. Solange diese Traurigkeit uns beiderseits quer durch unsere Gemeinden trägt und uns bekümmert, so lange liegen wir beiderseits auf den Zubringern richtig. Wer nicht an Christus glauben will, so bekennt Matthias Claudius an seinen Freund Andres, der muss sehen, wie er ohne ihn raten kann. Ich und du, wir können das nicht. Wir brauchen jemanden, der uns hebe und halte, weil wir ja leben müssen, und der uns einmal die Hand unter den Kopf lege, wenn wir sterben müssen, und wir wissen keinen, von dem wir es lieber hätten.